HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Alle, die sich mit dem NSU lange beschäftigt haben, so wie ich, sind der Auffassung, es kann nicht nur eine kleine Terrorgruppe gewesen sein, sondern der NSU war weit verzweigt, hatte viele Unterstützer und Unterstützerinnen.
Der Verfassungsschutz hat massenhaft Akten geschreddert. Da ist unbedingt nötig, dass da weitere Aufklärung notwendig ist.
Der NSU-Prozess hatte eine historische, einmalige Bedeutung. Bisher ist es der größte Prozess gegen Neonazis in Deutschland überhaupt, der größte Prozess seit der Wiedervereinigung insgesamt.
Die Bundeskanzlerin hat bedingungslose Aufklärung versprochen.
Ein Banküberfall, ein Wohnmobil brennt aus, zwei Tote. Das war auf den ersten Blick das Geschehen am 4.11.2011. Nach und nach aber kommt heraus, dass dieser Tag das Ende des sogenannten NSU war, die bis dahin unerkannte rechtsradikale Terrorzelle, die sich selbst nationalsozialistischer Untergrund nannte, verübte 13 Jahre lang Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle und ermordete 10 Menschen. Der 4.11.2011 ist auch das Ende des Chaos, das die Ermittlungen zu den Taten 13 Jahre lang begleitete, jedenfalls auf den ersten Blick. 13 Jahre lang waren die Taten falsch zugeordnet worden. Die Frage, ob die Täter rechtsradikale Terroristen sein könnten, wurde nicht in den Vordergrund gestellt. Beate Zschäpe und 4 Unterstützer der rechten Terrorzelle werden am Ende des folgenden 5-jährigen Prozesses verurteilt. Aber ist damit die Akte NSU wirklich geschlossen? 2 Mitglieder des NSU sind tot, etliche Unterstützer standen erst gar nicht vor Gericht. Alle außer Beate Zschäpe sind zurzeit auf freiem Fuß. Und immer noch sind viele Fragen offen. 10 Jahre nach dem NSU, rechte Gewalt heute, haben wir heute getitelt und schauen uns an, wie das Auffliegen des NSU und der Prozess die rechte Szene beeinflusst haben und wie die rechte Szene auch ohne die Terrorzelle lebhaft weiter agiert. Zum Beispiel in Schulen. Auch darüber werden wir sprechen. Zunächst aber bleiben wir beim Anlass unserer Sendung. Genau vor 10 Jahren, am 4.11.2011, begegnete der Öffentlichkeit und den Ermittlern erstmals der NSU. Ulrich Sonnenschein fasst die Ereignisse dieses Tages zusammen.
Es ist der 4. November 2011, ein grauer Morgen. Um kurz nach 9 halten 2 Radfahrer vor der Wartburg-Sparkasse am Nordplatz 13 in Eisenach. Beide sind maskiert, der eine hat seine Hose in die Strümpfe gestopft und die Wollstrümpfe über die Waden gezogen. Die Sparkasse ist noch recht leer, als die beiden den Geschäftsraum betreten und ihre Waffen ziehen. Ein 72 Jahre alter Rentner, der draußen vor dem Geldautomaten steht, wird in den Schalterraum gezerrt. Hinlegen, herrscht ihn einer der Täter an, ist dann aber zufrieden, als sich der alte Mann ängstlich in eine Ecke kauert. Eine junge Sparkassenangestellte wird mit ihrer Kollegin in den Tresorraum getrieben. Sie wundert sich über die in die Strümpfe gestopften Hosenbeine und nimmt die Räuber nicht wirklich ernst. Auch der Filialleiter, ein junger Mann von 32 Jahren, befindet sich bei ihnen. Er soll den Tresor öffnen. Als ihm dies nicht sofort gelingt, schlägt ihn einer der Täter mit dem Griff seiner Waffe nieder. »Ich habe 15 Jahre Kampfsport gemacht«, sagt er später, »ich hätte mich so gerne gewehrt.« Aber gegen 2 bewaffnete Räuber, die relativ ruhig und bestimmt vorgehen, hat er keine Chance, als er erkennt, dass es sich bei den Waffen nicht wie angenommen um Spielzeuge, sondern um eine Pistole und einen Revolver handelt. Geistesgegenwärtig händigt die Angestellte den beiden erstmal das registrierte Geld aus, 1.000 Euro, greift dann aber, als die beiden nicht locker lassen, auch zu den restlichen 500-Euro-Scheinen. 71.915 Euro. Das gesamte Bargeld der Sparkasse stopft sie in die bereitgehaltenen Pennytüten. Nur ein 5-Euro-Schein fällt zu Boden und bleibt dort liegen. Zu diesem Zeitpunkt weiß sie noch nicht, dass die Täter bereits 10 Menschen getötet haben. Sie ahnt auch nicht, dass sie mit wiederkehrenden Angstattacken zu rechnen hat und nach einem halben Jahr ihren Job aufgeben wird. 6 Minuten später ist alles vorbei. So schnell wie sie gekommen sind, verschwinden die Täter auch wieder, nicht ohne dem immer noch in der Ecke kauernden Rentner sein Geld, das noch im Automaten steckt, auszuhändigen. Mit ihren Rädern sind die beiden schon lange verschwunden, als 20 Minuten später endlich die Polizei eintrifft. Es ist ein Überfall, wie ihn die beiden schon häufiger verübt haben. Doch diesmal ist es etwas anderes. Ein 79 Jahre alter Schuhmacher kann der Polizei präzise schildern, wie er morgens auf dem Weg zum Supermarkt auf einem Parkplatz ein weißes Wohnmobil bewundert habe. Dann kamen zwei Radfahrer förmlich angeflogen, sagt er. Einer von ihnen habe sich sofort auf den Fahrersitz gesetzt, der andere die Räder verstaut. Sie sind so schnell weggefahren, dass die Vorderräder durchdrehten. Er habe auf dem Nummernschild gerade noch den Buchstaben V für Vogtland erkennen können. Die beiden Räuber fahren Richtung Eisenach Nord und halten in dem Wohngebiet Eisenach Stregder. Dort wollen sie abwarten, bis sich die Lage beruhigt hat. Gegen 11.55 Uhr nähern sich zwei Beamte. Als aus dem Wohnmobil auf sie geschossen wird, gehen sie in Deckung. Dann hören sie weitere Schüsse und plötzlich brennt der Wagen. Im Inneren finden die Beamten später die Leichen von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, damals 34 und 38 Jahre alt. Knapp drei Stunden später, gegen 15 Uhr, brennt im 180 Kilometer entfernten Zwickau in der Frühlingsstraße eine Wohnung aus, mit Brandbeschleunigern angezündet von Beate Zschäpe. 16 DVDs hat die Gruppe vorbereitet, die sich jetzt Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, nennt. Darauf bekennen sie sich auf zynisch, bösartige Weise zu ihrer Mordserie, unterlegt mit Sequenzen aus der Zeichentrickserie Der rosarote Panther. Am 8. November 2011 schließlich stellt sich die damals 36-jährige Beate Zschäpe den Behörden.
Die Tragweite dessen, was am 4. November vor 10 Jahren geschah, wurde erst nach und nach klar. Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe hatten bis dahin 13 lange Jahre im Untergrund gelebt. Die Männer haben geraubt und gemordet. Beate Zschäpe wirkte im Hintergrund. Am 6. Mai 2013 war Prozessauftakt. 5 Jahre lang dauerten die Verhandlungen. Annette Ramelsberger, Gerichtsreporterin von der Süddeutschen Zeitung, hat den Prozess über die ganzen Jahre hinweg beobachtet. Ihre Protokolle und die ihrer Kollegen sind auch in 5 Bänden erschienen unter dem Titel Der NSU-Prozess. Guten Tag, Frau Ramelsberger.
Ich grüße Sie, Frau Fuhrmann. Hallo.
Es gab 5 Angeklagte, das war aber nicht die ganze Gruppe, die sich Nationalsozialistischer Untergrund nannte. Was war denn mit den anderen, die die Gruppe unterstützt haben? Warum standen die nicht vor Gericht?
Das meiste war verjährt. Man muss einfach sagen, die ganzen Menschen, die dem Dreien Wohnungen verschafft haben, Geld verschafft haben, Spenden und natürlich auch im Untergrund alles Mögliche für sie organisiert haben. Das war alles am Anfang des Untertauchens, das war 1998. Nach 10 Jahren ist das verjährt und die Gruppe wurde 2011 enttarnt. Also da sind viele, die aktiv dabei waren, überhaupt nicht auf den Schirm der Justiz gekommen.
Das allein ist schon ärgerlich. Nach 5 Prozessjahren gab es dann am 11. Juli 2018 5 Urteile. Beate Zschäpe bekam lebenslänglich, Ralf Wohleben 10 Jahre, je 3 Jahre für Holger G. und Carsten Schulze und 2,5 für André Heminger. Sie waren damals nicht zufrieden mit diesem Prozessverlauf und mit den Urteilen. Warum nicht?
Vor allem wegen des Urteils gegen André E. Man muss sich vorstellen, dieser Mann ist der engste Vertraute des NSU-Trios gewesen. Ein Mann, der auf seinem Bauch geschrieben hat, tätowiert hat, die Jew die, also stirb Jude stirb. Der sich im Prozess gerühmt hat, dass er ein Nationalsozialist mit Haut und mit Haaren ist und der den NSU-Leuten sogar postmortal einen kleinen germanischen Heiligenaltar in seiner eigenen Wohnung eingerichtet hat. Und die Bundesanwaltschaft sah diesen Mann als Mittäter, als 4. Mann des NSU. Das Gericht hat aber gesagt, nein, der war zwar ein Herz und eine Seele mit denen, aber von Morden hat er nichts gewusst. Das empfand ich als absolut lebensfremd. Und deswegen wird das Ganze, so wie die Bundesanwaltschaft es gefordert hat, in der Revision beim Bundesgerichtshof neu verhandelt.
Jetzt sind ja weitere 3 Jahre vergangen seit dem Ende des Prozesses und Sie haben sich auf die Spuren derer begeben, die damals verurteilt worden waren. Zum Beispiel André Heminger, der direkt am 11. Juli auf freien Fuß gesetzt wurde. Wie lebt er heute?
Als erstes wurde er gleich von einer braunen Kameradin an den Toren der JVA abgeholt, nach Hause gefahren. Und jetzt ist er wieder sehr heimgekehrt ins Reich der Neonazis und Rassisten und fühlt sich dort durchaus wohl. Man hat mittlerweile Zuwachs bekommen im Hause Heminger. Er ist wieder in Arbeit. Seine Freunde umringen ihn. Er gilt auch als Märtyrer, weil er ja nicht geredet hat, die ganzen 5 Jahre im Prozess. Und dieser Mann hat dann auch sofort wieder sein altes Leben begonnen. Er war auf Skinhead-Konzerten, er war auf rechten Demonstrationen, bis ihm sein Anwalt geraten hat, sich doch ein wenig zurückzuhalten, denn es steht ja noch aus, ob er den Rest seiner Strafe, 2,5 Jahre, noch absitzen muss.
Und ab und zu grillt er mit Ralf Wohleben, schreiben Sie in der Süddeutschen Zeitung vom letzten Samstag. Wieso ist der eigentlich verurteilt zu 10 Jahren Haft ein freier Mann?
Ja, auch er wurde kurz nach dem Urteil entlassen, heim zu seiner Familie. Auch dort ist es jetzt sozusagen neonazistisches Biedermeier. Man hat auch dort Zuwachs bekommen. Der Mann arbeitet bei Freunden. Er lebt in einer Art Artgemeinschaft. Das ist so ein germanischer Zirkel, der sich so auf die Scholle beruft und sich vor allem mit germanischen Riten und der Ideologie dazu beschäftigt. Also er ist wieder sehr wohl eingebettet und hat dann auch immer Spenden bekommen von den Turonen. Das ist eine Thüringer Rockerband, die Gelder aus ihren dunklen Geschäften gerne eben an die Maskottchen der Szene weiterleitet.
Das heißt, er ist weiter aktiv. Weniger aktiv sind wohl Carsten Schulze und Holger G., die eher unter dem Radar sind. Was ist mit Beate Zschäpe? Sie sitzt seit 10 Jahren in Haft. Lebenslänglich hat sie gekriegt. Und seit sie sich am 8. November 2011 in Jena der Polizei gestellt hat, ist sie im Gefängnis, mittlerweile in der JVA Chemnitz. Was dringt über ihr Leben im Vollzug nach außen?
Wenig. Sehr wenig, und da ist sie auch sehr drauf bedacht. Ich war selber mal in der Chemnitzer JVA. Ich habe mir angeguckt, wie die Strafgefangenen dort leben. Es ist ein sehr enges Leben. Man hat eine kleine Zelle, 12,5 Quadratmeter, ein Bett, ein Schreibtisch, ein vergittertes Fenster und eine Nasszelle. Das war's. Ansonsten kann man ein wenig Sport machen. Sie ist jetzt vor kurzem umgezogen aus der Abteilung für Untersuchungsgefangene in die für Strafgefangene. Sie hat jetzt ein wenig mehr Sportmöglichkeiten. Sie kann dort Zeitung lesen. Es gibt eine Bibliothek und sie könnte arbeiten, wenn sie denn will. Aber darüber dringt nichts in die Öffentlichkeit.
Jetzt ist der NSU also aufgelöst, selbst enttarnt vor 10 Jahren. Der Prozess ist vorbei. Ist es nicht eigentlich Zeit auch zu sagen, okay, wir schließen die Akte? Oder warum schauen Sie immer wieder hin zur Geschichte dieser rechtsradikalen Terrorzelle?
Weil nichts vorbei ist. Der NSU hatte mit größter Wahrscheinlichkeit Helfer in den verschiedenen Städten, wo die Morde geschehen sind. Er hatte Mitwisser und er hatte ein breites Unterstützerumfeld. Diese Leute gibt es ja noch. Die leben unter uns und sie sind nicht weniger gefährlich geworden. Die warten nur darauf, bis es die nächste, die zweite Chance gibt. Und deswegen muss man daran erinnern.
Erinnern und Augen aufmachen offensichtlich. Annette Ramelsberger, Gerichtsreporterin der Süddeutschen Zeitung und Beobachterin des NSU-Prozesses. Vielen, vielen Dank. 10 Jahre nach dem NSU, rechte Gewalt, heute der Tag in HR2 Kultur. Der NSU-Prozess war ein monumentaler Prozess, seit dem Mauerfall der größte, mit fast 600 Zeugen und Sachverständigen und 60 Anwälten für 5 Angeklagte. Er fand in Saal 101 des Oberlandesgerichts München statt. Saal 101 heißt deswegen auch das Dokumentarhörspiel von Ulrich Lampen, mit dem ich gleich sprechen werde. Er hat diesen monumentalen Prozess zu einem Hörspiel verarbeitet. Genauer die Protokolle der ARD-Gerichtsreporter und Reporterinnen. Darin heftige Momente und vergleichsweise Banales.
Beweisaufnahme, das Trio im Untergrund, Fehmarn.
Zeugin Juliane S. Zeugin scheint nervös zu sein, weint heftig. Götzl, fürsorglich. Brauchen Sie eine Pause? Zeugin, nein, wir können beginnen. Götzl lässt Wasser für die Zeugin hereinbringen. Götzl, nehmen Sie doch bitte einen Schluck. Es geht um Ihre Campingplatzbekanntschaft in Fehmarn. Bitte berichten Sie von sich aus, wen Sie kennengelernt haben, wie sich das entwickelt hat. Kurze Pause, in der die Zeugin versucht, ihre Fassung zurückzugewinnen. Zeugin. Vor vielen Jahren haben wir die drei kennengelernt auf Fehmarn. Wir haben von morgens bis abends jede Minute miteinander verbracht. Wir haben uns fast schon zum Frühstücken getroffen, gespielt, Musik gehört, zusammen Radausflüge gemacht, surfen, Boot gefahren, ins Kino gegangen, abends meist zusammen gegrillt oder im Restaurant gewesen, abends noch was getrunken und gequatscht. 3 Wochen lang. So war jeder Tag im Urlaub. Götzl. Von welchem Jahr an? Zeugin, 2007 oder 2005 bis 2011.
Ein Ausschnitt aus Saal 101, eine Zeugenaussage aus dem Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess, 2021 erschienen, gerade als Hörbuch des Jahres ausgezeichnet. Ulrich Lampen, Regisseur von Saal 101, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie haben dieses Dokumentarhörspiel aus den Protokollen der ARD-Gerichtsreporter und Reporterinnen gestaltet. Der Prozess ist seit 2018 vorbei. Dieses Jahr ist das Hörspiel erschienen. Was hat Sie zu dem Projekt bewogen?
Erstmal war ich nicht allein an dem Projekt beteiligt, sondern ganz wichtig und zu nennen ist unbedingt Katharina Agathos, Chefdramaturgin der Abteilung Hörspiel, Medien, Kunst, Dokumentation des Bayerischen Rundfunks, die hauptsächlich dieses Projekt initiiert hat. Ich glaube, in der deutschen Geschichte ist eine derartige Terrorzelle, die über einen so langen Zeitraum im Untergrund leben konnte und aus rechtsradikaler Gesinnung heraus Menschen umgebracht hat, ein Phänomen, dessen man sich, wenn man die Gelegenheit hat, einfach annehmen muss und versuchen sollte, sich damit auseinanderzusetzen.
5 Jahre Prozess, 438 Verhandlungstage, da kommt eine riesige Fülle von Material zusammen. Sie haben es gerade eben geschildert. Wir haben eben eine eher alltägliche schildernde Zeugenaussage gehört. Es gibt ja auch andere berührende, erschreckendere, die hören wir auch gleich noch. Wie haben Sie aus dieser riesigen Fülle eine Auswahl für Ihr Hörspiel treffen können?
Wir sind wie der Prozess auch über die Dauer immer wieder ins Material eingestiegen. Es gab sogar einen Punkt in der Arbeit, wo wir für mehrere Jahre unterbrochen haben, weil der Prozess, nachdem uns unsere Gewährsleute aus der juristischen Fraktion, aus der journalistischen Fraktion gesagt haben, der Prozess biegt jetzt in der Beweisaufnahme ziemlich auf die Endgrade zu und da haben wir begonnen zu arbeiten. Dann gab es die lange Pause. Sie wissen, die Altanwälte von Schäpe wollten von ihrem Mandat entbunden werden und. Prozessuale Schwierigkeiten, die uns die Möglichkeit gab zu sagen, okay, gut, wir halten hier an und warten tatsächlich, bis das Urteil gesprochen ist, bis die mündliche Urteilsbegründung vorliegt und erst dann fangen wir wieder an zu arbeiten und haben uns dann entschlossen, dem Vorhaben, wie wir es anfangs hatten, die Chronologie des Prozesses abzubilden und davon zu verabschieden und thematische Blöcke zu bilden. Und dann treten auf einmal solche Dinge wie Fehmarn, diese banale Alltäglichkeit, einen Urlaub auf einem Campingplatz in jahrelanger Wiederholung und Regelmäßigkeit mit freundschaftlichen Urlaubsbekanntschaften, die sich ein bisschen ins Private ziehen. Man gratuliert sich zum Geburtstag, man fährt vielleicht auch so mal vorbei und sagt Hallo. Parallel zu den erschreckenden Taten der Morde, der Sprengstoffanschläge, parallel zu der Beschaffungskriminalität, der Bankraube, der Banküberfälle in je einzelnen Kapiteln, 24 Folgen Podcast oder 12 Stunden am Stück aufzuarbeiten.
Es entsteht da ein Bild des Grauens durch diese Protokolle und durch ihre Gestaltung. Sie haben das Ganze nicht als Hörspiel im Gerichtssaal inszeniert. Das hätte man ja auch machen können. Warum nicht?
Vielleicht ist es ein großer Vorteil, wenn man als ausgewiesener Hörspielregisseur und als ausgewiesene Hörspielabteilung und Medienkunstabteilung sich diesem Phänomen nähert, dass man sehr schnell begreift, was man alles weglassen kann. Wir hatten das Glück, ein hervorragendes Ensemble für unsere Arbeit zusammenzubringen. Klingende Namen wie Martina Gedeck, Barbara Nüsse, Thomas Thieme, Michael Rotschopf, Thomas Schmauser und Katja Birkle. Mit diesen Kollegen ist es möglich, ihnen zu sagen, wir sind nicht in der Lage, beim Verbrechen anwesend zu sein. Wir sind noch nicht einmal richtig in der Lage, im Gerichtssaal anwesend zu sein. Es ist eine hohe Emotionalität, es ist eine juristische Kälte gleichermaßen im Gerichtssaal, je nachdem, was gerade zur Verhandlung steht. Und in diesem Ensemble, in der Arbeit mit den Schauspielern, war es mir möglich, in der Studioarbeit dann zu sagen, stell dich dem zur Verfügung, aber geh nicht hundertprozentig in die Emotion des Angehörigen, des Vaters, der Mutter, der Schwester hinein, sondern gib mir als Hörer eher die Möglichkeit, einer anderen Form von Teilhabe, als nur das Leid eines anderen zu betrachten. Ich war selber nur 7 Mal im Gerichtssaal, aber wenn man auch nur einmal da hineingegangen ist, dann merkt man sofort, hier ist Realität, hier gibt es kein Spiel, hier wird bar bezahlt, hier gilt jedes Wort.
Und dieses Gefühl wollen Sie auch durch diese Art der Inszenierung bei den Hörern und Hörerinnen im Kopf erzeugen? Oder welche Bilder wünschen Sie sich, wenn Sie diesem 12-stündigen Dokumentarhörspiel lauschen?
Mir war es immer ganz wichtig, den Prozess zu Wort kommen zu lassen. Nicht vorschnell abschließende, bewertende Urteile zu fällen, sondern ihn wieder zurückzubringen ins Akustische und ihn dadurch tatsächlich wieder Sprache, Wort, Rede werden lassen. Und das ermöglicht dem Hörer auch über diese extrem lange Dauer, 12 Stunden ist ja nun kein Pappenstiel, eine Form der Beteiligung, des Miterlebens und auch Mitfühlens. Aber wir stellen es zur Verfügung. Das ist die Leistung, die der Hörer, die Hörerin selber zu vollbringen haben.
Ulrich Lampen, Regisseur von Saal 101. Besten Dank. Saal 101. Alle 24 Teile des Dokumentarhörspiels von Ulrich Lampen sind unter anderem in der ARD-Audiothek zu finden. Erschienen ist das Ganze im Hörverlag. Und hier noch ein Ausschnitt. Die Zeugenaussage von dem Vater von Halit Yozgat, eines der Opfer des NSU.
Ich begrüße Sie alle respektvoll. Ich bin Ismail Yozgat, der Vater des 21-jährigen Halit Yozgat, der durch 2 Schüsse in den Kopf getötet wurde und in meinen Armen gestorben ist. Ich arbeitete um 15 Uhr im Internetcafé. Mein Sohn kam herein, um mich abzulösen. Er sagte mir, dass seine Mutter draußen im Wagen auf mich wartete. Mein Sohn hatte meiner Frau Geld gegeben, damit sie für mich ein Geschenk kaufen konnte. Am nächsten Tag hatte ich Geburtstag. Ich fuhr mit ihr in die Stadt. Sie hat für mich eine Werkzeugkiste gekauft. Ich ließ meine Frau in der Stadt zurück. Als ich zurückkam, sah ich meinen Sohn in seinem Blut. Am nächsten Tag habe ich mir meinen Geburtstag verboten. Bis zu meinem Tod wird mein Geburtstag nicht mehr gefeiert. Wieso haben Sie meinen Sohn getötet? 5,5 Jahre lang haben wir uns nicht getraut, hinauszugehen. Ich habe das nicht verkraftet. Ich erlitt einen Herzinfarkt. Jetzt komme ich zur Sache. Ich hatte mich verspätet, um 17 Uhr sollte Halit zur Abendschule gehen und ich sollte ihn ablösen. Immer wenn ich mich verspäte, wartet er vor dem Laden auf mich. Ich kam, aber es war niemand vor der Tür. Ich ging rein, mein Sohn war nicht am Tresen. Ich dachte, vielleicht repariert er die Computer. Während ich in das Zimmer mit den Computern hineinging, habe ich 2 rote Tropfen gesehen. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat Halit Farbe verschüttet. Während ich so vorbeiging, habe ich meinen Sohn liegen sehen. Ich habe den Tisch weg, habe meinen Sohn in meinen Arm genommen. Er gab keine Antwort. Yozgat schreit, steht auf, ruft immer wieder. Er gab keine Antwort. Çepe sitzt wie versteinert, starrt auf das Laptop. Keine Regung.
Der Moment der Zeugenaussage des Vaters von Halit Yozgat, ermordet vom NSU. Das Dokumentarhörspiel von Ulrich Lampen führt uns über die beschreibenden Texte der ARD-Kollegen und Kolleginnen in den Saal 101 im OLG München, den Saal, in dem der NSU-Prozess bis 2018 stattfand. Angeklagte, Anwälte, Zeugen, Sachverständige nahmen Sitzung für Sitzung darin Platz. Aber auch Angehörige der Opfer, wie gehört. Auch für die Angehörigen der Ermordeten, ihre Freunde und Heimatorte waren der 4.11.2011 und die folgenden Tage und Wochen eine aufwühlende Zeit. Auf einmal kamen neue Erkenntnisse auf den Tisch, setzten sich Puzzlestücke zusammen und trotzdem blieben viele Fragezeichen. Wie in Kassel, dem Ort, an dem der Internet-Café-Betreiber Halit Yozgat 2006 von den Tätern des NSU ermordet wurde. Und auch in Kassel ist man noch immer nicht mit der Aufarbeitung des Mordes zufrieden, Rainer Jahnke berichtet.
In Kassel erinnert vor allem der Halit-Platz ganz in der Nähe des Tatortes an Halit Yozgat, der zum Opfer des NSU wurde. Nach der bis heute nicht gänzlich aufgeklärten Bluttat war die Erschütterung in und um Kassel groß, erinnert sich Holger Kindler vom Bündnis gegen Rechts. Vor allem aber auch nach der Aufdeckung des NSU vor 10 Jahren und der Erkenntnis, dass das Trio um Beate Çepe auch in Nordhessen gemordet hatte, hat die Stadt Kassel deutlich verändert.
Das war ein wirklicher harter Einschnitt in der Stadtgeschichte. Ein Schock, der bis heute anhält.
Vor allem der ungeklärte Tathergang und die vergebliche Suche nach den Tätern hat in und um Kassel viele gesellschaftliche Risse hinterlassen. Das haben selbst die Angehörigen von Halit Yozgat am eigenen Leibe spüren müssen.
weil sie Verdächtigungen ausgesetzt waren, weil ein Bild vorgeherrscht hat. Wie sind sie selber eigentlich darin verstrickt?
Bis heute gäbe es in der Stadt tiefe Gräben, sagt Kindler, Gräben, die Menschen trennen.
Wir können auch heute uns noch nicht darauf einigen, wie wir eigentlich gemeinsam gedenken an die Ermordung von Halit Yozgat. Und es macht es bis heute auch schwierig, letztlich Lehren zu ziehen und auch wirklich nochmal sich gemeinsam hinzustellen und zu sagen, das darf in Kassel nie wieder passieren.
Hinzu komme, dass auch nach der Aufdeckung des NSU die Aufklärung des Mordes an Halit Yozgat bis heute schleppend verläuft und unter anderem die Rolle des Verfassungsschutzes bis heute nicht abschließend geklärt ist.
Es bleibt weiter offen, welches Unterstützungsumfeld haben die Mörder von Halit Yozgat letztlich in Kassel und Umgebung gehabt? Wer gibt ihnen irgendwie dazu die Tipps? Wer stützt sie dabei in Kassel und Umgebung?
Die Stadt Kassel selber habe erkannt, dass man gegen Rechtsextremismus Flagge zeigen muss. Denn nicht zuletzt die Aufmärsche von Neonazis und der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke zeigen, wie wichtig es ist, gemeinsam gegen die rechte Szene vorzugehen. Und da stehe zum Beispiel das Bündnis gegen Rechts immer in der ersten Reihe, sagt Kindler.
Rassismus nicht mit uns. Deswegen braucht es natürlich ein Zurückweisen von Rechtspopulismus, von Hetze, die auch bestimmte Parteien hervorbringen.
Rainer Jahnke über das Gedenken an Halit Yozgat, das Mordopfer des NSU in Kassel und das Bündnis gegen Rechts dort. Künstlerisch dem Gedenken an die Opfer des NSU zugewendet hat sich Marc Sinan, Gitarrist und Komponist. Guten Tag.
Ich grüße Sie.
An 7 Schlüsselorten, wo Menschen durch die rechtsradikale Terrorzelle NSU ermordet wurden, führten sie und führen sie ihre Performances auf, zum Beispiel auch an dem Ort, an dem Enver Simcek starb, als der erste in der Mordserie des NSU-Terrors. Mir fällt bei Gedenken erstmal vor allem Stille ein. Welche Performance passt für Sie an diese Orte?
Ja, also ich finde, wie man in diesem vorherigen Bericht hörte, ist diese Frage danach, wie man in unserer Gesellschaft heute gedenkt, ein ganz wesentlicher Punkt, auf den wir keine Antwort haben, wenn wir das sozusagen über die kulturellen Grenzen hinaus machen wollen. Also wir sind geprägt davon, dass man, sag ich mal, mit einem Gottesdienst begeht, aber wenn wir uns nicht auf diesen einen Gott einigen können, weil wir eben unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Konfessionen angehören, dann wird das immer mehr zu einer Sache, die wir neu beantworten müssen. Und ich glaube, Manifesto ist ein Versuch dazu, einen Weg zu finden, wie man eben gemeinsam etwas auf eine neue Art begehen kann.
Manifesto ist der Titel des Programms oder der Performance. Polytopisches kathartisches Oratorium nennen Sie das Programm. Was meinen Sie damit?
Also der Begriff der Polytopie, den finde ich insofern ganz großartig, weil es steckt die Vielortigkeit drin und die Utopie. Ne? Und insgesamt sind es tatsächlich, also ich möchte Sie ungern korrigieren, aber es sind nicht 7 Orte, sondern 11 Orte, an denen wir unterwegs sind mit unserem Projekt. Und insgesamt finden immer 8 Veranstaltungen gleichzeitig statt, also 7 Satelliten, wie zum Beispiel ein Punk-Trio, das durchs Land fährt und so eine Art schamanistische Performance macht. In Kassel, in der Nähe des Hallisplatzes, die interaktive Orgel, die von Zuschauern gespielt wird und von Zuschauern sozusagen gezähmt wird und dann als Ergebnis dieses Spiels wird eine Stimme hörbar. Ne? Und das alles ist verschaltet dann mit einem Orchester in Jena beziehungsweise in Nürnberg, an denen die Performances dieser Satelliten live zugeschaltet werden und Teil eines großen gemeinsamen Oratoriums werden.
Dann hören wir uns mal einen kleinen Ausschnitt des Oratoriums an, damit wir uns etwas mehr darunter vorstellen können. Gleißendes Licht heißt dieser Teil aus Manifesto. Marc Sinan, Gitarrist und Komponist, Sie haben das komponiert und führen diese Performances auch durch. Das klingt für mich sehr dynamisch, heftig, spannungsgeladen, laut. Warum brauchen Sie das fürs Gedenken?
Was wir in unserer Gesellschaft Gott sei Dank ja irgendwie in zivilisierte Bahnen leiten, sind Gefühle, die in gewisser Weise unzivilisiert sind. Ne? Also zum Beispiel ein Gefühl wie Rache, wie der Impuls zur Wut, die das nicht vergeben können. So, ne? Jetzt haben wir eine Gesellschaft, in der wir versuchen, diese Dinge über einen Rechtsstaat zu regeln, wenn er dann sozusagen funktioniert. Im Falle des NSU hat er das ja tatsächlich nur schwerlich getan und nur ungenügend getan. Aber was darüber hinaus passiert, ist, dass wir diese Gefühle ja nicht verdrängen können und davon ausgehen können, dass die dann einfach nicht mehr da sind. So, ne? Deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, im Sinne von Katharsis, deshalb auch kathartisches Oratorium, Wege zu finden, wie wir diese Gefühle quasi in einem ungefährlichen Raum ausleben können. Musizieren ist ein solcher Bereich, gemeinsam etwas musikalisch zu begehen. Und das steckt natürlich in diesem Oratorium drin.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Sie schaffen eben auch Verbindungen. Also diese Aufführungen sind Einzelperformances, die aber dann abendfüllend auch zusammengeschaltet werden an verschiedenen Punkten immer wieder. Sie haben es jetzt schon zweimal gemacht an zwei Aufführungen. Es wird noch eine weitere geben am 7.11. in Jena. Welche Wirkung haben Sie denn dabei gespürt? Hat das funktioniert für Sie?
Also es hat an unterschiedlichen Orten sehr unterschiedlich funktioniert. Ich war besonders bewegt und berührt davon, wie großartig das beispielsweise in Köln geklappt hat. Es waren über 500 Menschen in der Kolbstraße, 100 davon haben gesungen, die anderen 400 haben zugehört, mitgesungen, mitgedacht. Das ist ein ganz wichtiger Vorgang. Und wir lernen auch, also Manifesto ist wie so eine Art Fieberthermometer für Stadtgesellschaften. Also wir sind ja in 11 Städten unterwegs und merken, dass in diesen Städten ist extrem, also es sind immer nur Snapshots, also Schnappschüsse sozusagen aus dem, was in diesen Städten passiert. Aber anhand dieser Schnappschüsse können wir sehen, es gibt Städte, in denen es sehr gute Verbindungen gibt zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen, zwischen sozialen Schichten, zwischen Theatern und der breiten Bevölkerung, und andere Städte, in denen das eben weniger gut funktioniert. Und wir erkennen, das sind Dinge, die müssen über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte wachsen. Und wenn wir wollen, dass Menschen in unserer Mitte ankommen, dann müssen sie auch in unserer Mitte, also in unseren Theaterräumen stattfinden.
Also es ist so ein gleichzeitiges Erleben von Gedenken an einem Ort, aber verbinden über die Orte, über die Städte hinaus.
Ganz genau, als Symbol dafür, dass wir Menschen, ob wir wollen oder nicht, nur durch unser Mensch, also schlicht durch unser Menschsein, immer miteinander verbunden sind und verbunden sein werden.
Manifesto, so heißt diese Performance, 98 Minuten lang. Eine weitere Aufführung wird es am 7.11. in Jena geben. Marc Sinan, Gitarrist und Komponist, herzlichen Dank. Künstlerisch den Opfern des NSU eine Stimme geben, das ist die Idee des Projektes. Hier ein weiterer Ausschnitt aus Gleißendes Licht. Ein Ausschnitt aus dem Manifesto von Marc Sinan, 10 Jahre nach dem NSU, rechte Gewalt heute, HR2 der Tag. Vor 10 Jahren flog die rechte Terrorzelle NSU auf. Es folgten 5 Jahre Prozess und 5 Urteile im Jahr 2018. Wir haben vorhin schon gehört, dass damit die Angeklagten, die an den schrecklichen Taten dieses Netzwerks mitgewirkt haben, noch lange nicht von ihrer Gedankenwelt abgerückt und geläutert sind, aber die meisten auf jeden Fall auf freiem Fuß. Andrea Röpke, Journalistin und Rechtsextremismus-Expertin, guten Tag.
Ja, hallo.
Ermittlungen, Prozess, Urteile, das klingt ja nach Abschluss des rechten Terrors. War der NSU-Prozess eine deutliche Schwächung der rechten Szene?
Ja, leider nicht. Also es ist ja so, dass die einige der Verurteilten sogar jetzt ganz öffentlich auch in der rechtsextremen Szene gefeiert werden, wieder auftauchen, weitermachen. Und die rechtsextreme Szene ist so heterogen und stark aufgestellt wie nie gerade.
Das rechte Gedankengut braucht nicht den Terror. Es gibt rechte Gruppierungen, die sich gerade ganz neue Strategien überlegt haben. Sie haben festgestellt, das ist eines ihrer Schwerpunktthemen, dass sich auch in freien Schulen Rechtsextreme und Anhänger völkischer Gemeinschaften zunehmend engagieren. Sie haben das für eine Fernsehdokumentation am Beispiel der Waldorfschule in Minden nachvollzogen und sind auch an anderen Beispielen dran. Aber wie funktioniert dieses Unterwandern?
Naja, erstens geht es nicht nur um freie Schulen. Tatsächlich sind auch staatliche Schulen betroffen, vielleicht wenn auch nicht in der Stärke. Es geht eigentlich darum, dass man Einfluss nimmt auf Lehrinhalte, besondererweise natürlich auf den Geschichtsunterricht. Das heißt, man wird immer wieder versuchen von rechts auch die Geschichte, die deutsche Geschichte umzudeuten, zu verharmlosen. Und des Weiteren geht es natürlich darum, über die Lehrinhalte, aber auch über die Aktivistinnen an den Schulen, das heißt in den Elternvertretungen, Einfluss zu nehmen. Dieses Anliegen gibt es schon lange, aber über die Querdenkenbewegung und die vielen Strukturen, die dort eingebunden sind, hat das Ganze nochmal total an Elan und Schwung gewonnen. Und momentan zeichnet sich wirklich ein riesiger Boom an, versuchen ab, eigene Schulen von rechts zu gründen.
Also eigene Schulen gründen, aber auch reingehen in staatliche Schulen, sogar auch in freie Schulen. Ist dieser Bildungsbereich einfach auch besonders interessant, weil Schüler und Schülerinnen vielleicht leichter beeinflussbar sind?
Ja, natürlich, klar. Sie wollen an den Nachwuchs. Sie wollen den Nachwuchs immunisieren gegen die Demokratie. Und das Schulsystem, das staatliche Schulsystem ist ihnen schon lange ein Dorn im Auge, ist schon lange Feindbild. Und man hat also immer wieder versucht, auch über Homeschooling, über Einflussnahme an freien Schulen, an staatlichen Schulen, aber auch über eigene Schulgründung, das Ganze für sich auszulegen und für sich tatsächlich zu politisieren. Und durch die Pandemie und die Abwesenheit von Schulen hat man natürlich die Chance gehabt, eigene Lerngruppen zu gründen, hat sich der Freilernerszene untergemischt und sieht darin jetzt eine riesengroße Dynamik und Chance, tatsächlich in Richtung eigene rechte, nationalistische, patriotische Schulen weiter agieren zu können.
Was passiert denn da inhaltlich? Also eine Holocaustleugnung, die fällt ja auf, aber wie sonst kann man rechte Einflussnahme nachvollziehen, zum Beispiel auch als Eltern, als Lehrer, als Schulleitung?
Ja, letztendlich geht es schon in Richtung Holocaustleugnung, aber das Ganze ist natürlich nicht so plump gemacht. Wir haben es mit professionellen Akteuren zu tun aus der breit aufgestellten rechten Szene. Man versucht eine Diskurserweiterung. Das geht dann gerade über die esoterisch rechte Szene dann womöglich so, dass sie sagen, ja, wir legen den Geschichtsunterricht von allen Seiten aus. Wir werden da nicht in Schubladen denken. Das sind so Aussagen. Und vor allen Dingen, sie organisieren sich über Organisationen, die tatsächlich erstmal vermeintlich harmlos klingen. Die heißen dann Wissenschaft, Freiheit, Eltern stehen auf, Klagepaten und so weiter und so weiter. Unzählige Organisationen, die sich in diesem Bereich tummeln. Und die klassische Variante ist tatsächlich dann eben auch rechtsextreme, rechtsvölkische, nationalistische Eltern und Pädagoginnen, die versuchen tatsächlich den Unterricht nationalistischer auszulegen, homogene Gemeinschaften als Elite darzustellen, Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, auszuschließen. Das sind alles Versuche, Bemühungen und die werden auch immer wieder an uns herangetragen. Wir bekommen da wirklich gerade ganz, ganz viele Rückmeldungen, Hilferufe und die Problematik ist sehr stark momentan.
Und wenn sowas an Sie herangetragen wird, Frau Röpke, was machen Sie dann? Gehen Sie an die Behörden ran, wo man sich ja sowieso fragt, warum werden die da nicht aktiv?
Naja, wir haben das versucht, bei unserer einjährigen Recherche für die Story-Dokumentation nochmal deutlich zu machen. Wir reden natürlich als allererstes mit Betroffenen, mit den Engagierten, die merken, dass da Rechte an den Schulen und Kindergärten agieren, dass die was aufbauen wollen und hören uns um, recherchieren dazu, versuchen das Ganze zu belegen. Und dann wenden wir uns natürlich auch an die zuständigen Schulbehörden. Aber meistens ist das immer sehr ernüchternd. Auch was mich tatsächlich auch entsetzt hat, ist, wie lange auch die eigenen Kollegen und Kolleginnen in den betroffenen Schulen auch wegschauen, zuschauen, nicht nachrecherchieren. Das ist schon, das hat mich persönlich doch sehr getroffen. Aber ich glaube, wir arbeiten sehr stark auch mit den Gewerkschaften, mit der GEW, gerade daran, viel mehr Aufklärung zu betreiben und da den Betroffenen eben auch Unterstützung zu gewähren.
Es gibt eben verschiedene Beispiele, die Sie in dieser Fernsehdokumentation aufzeigen. Sie haben schon gesagt, das sind nicht die einzigen. Es war eine Waldorfschule in Minden, eine freie Schule. In Berlin zum Beispiel, da arbeiten sich dann Hausmeister zu Lehrern hoch und irgendwann sind die so beliebt, wie Sie es gerade auch beschrieben haben, in der ganzen Lehrerschaft, dass keiner das so recht glauben will. Wenn jetzt aber doch jemandem, Schüler, Schülerin, Eltern, Lehrer oder Lehrerin sowas auffällt oder man so einen Verdacht hat, da tut man sich natürlich schwer, damit gleich irgendwie das an die große Glocke zu hängen. Was kann man denn da überhaupt machen?
Ja, natürlich. Das ist immer schwierig. Also vor allen Dingen das Allerwichtigste ist, vom Einzelnen zu vielen zu werden. Also tatsächlich sich zu vernetzen, Gemeinschaften zu bilden, die da wirklich genau hinschauen, die erstmal ganz, ganz vorsichtig eruieren, was ist da los, was sind die Anzeichen, wie können wir das belegen. Und ganz, ganz wichtig ist, sich immer Unterstützung zu holen. Wir haben Betroffenenberatungen, wir haben mobile Beratungsteams, wir haben wirklich mittlerweile zivilgesellschaftliche Präventionsstellen in allen Bundesländern. Man muss das nicht alleine bewältigen. Das ist das Falscheste, was man machen kann. Aber wegschauen ist auch falsch. Also je länger man wartet an den Schulen, Kindergärten, betroffenen Einrichtungen, umso stärker werden die rechten Strukturen dort vor Ort.
Sagt Andrea Röpke, Journalistin und Rechtsextremismus-Expertin. Vielen Dank. Ihr neuestes Buch heißt Völkische Landnahme, im Aufbau Verlag erschienen. Und die Dokumentation, wenn Rechtsextremisten freie Schulen unterwandern, ist weiterhin in der ARD-Mediathek zu finden. HR2, der Tag. Auch wenn heute vor genau 10 Jahren der sogenannte NSU aufflog, der monumentale NSU-Prozess längst abgeschlossen ist, Rechtsextremismus gibt es weiter in unserer Mitte, wie gerade wieder deutlich geworden wurde. Aber dafür gibt es ja Aufsichtsbehörden, könnte man denken, den Verfassungsschutz zum Beispiel. Zu den Folgen des 4.11.2011 gehörte auch, dass unzählige Versäumnisse der Verfassungsschützer ans Licht kamen. Hinweisen wurde nicht nachgegangen, Akten wurden geschreddert, Behörden arbeiteten nicht zusammen. Die Frage nach einem rechtsextremistischen Hintergrund wurde viel zu spät gestellt. Das hieß, Verfassungsschutzpräsidenten mussten gehen, 9 Untersuchungsausschüsse wurden initiiert. Ist der Verfassungsschutz heute gefeit gegen Fehleinschätzungen und Fehlhandlungen, wie sie bei den Tätern des NSU aufgefallen waren? Was hat der Verfassungsschutz aus den Fehlern gelernt? Michael Götschenberg ist dieser Frage für uns nachgegangen.
Die Selbstenttarnung der NSU-Terrorzelle traf die Sicherheitsbehörden ins Mark. Jahrelange Ermittlungen zur Ceska-Mordserie hatten keine Spur zu dem Terrortrio ergeben. Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften, Verfassungsschutz, sie alle standen vor einem Scherbenhaufen.
Das hat das Bundesamt vollständig überrascht, diese Entwicklung, und insofern natürlich auch entsetzt, denn wir alle haben begriffen, hier muss vieles falsch gelaufen sein.
Sagt Thomas Haldenwang, heute Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Das stand sehr schnell besonders im Fokus der Aufarbeitung, denn im Bundesamt ließ ein leitender Mitarbeiter Akten schreddern und stürzte den Verfassungsschutz in seine bis dahin tiefste Krise. Der Präsident des Bundesamts, Heinz Fromm, musste gehen. Ein Vertrauensverlust, von dem sich der Verfassungsschutz nur langsam, wenn überhaupt, erholte. Seine Quellen in der rechtsextremen Szene hatten keine Hinweise auf den NSU gegeben. Das System der V-Leute, also bezahlter Spitzel in der rechten Szene, geriet massiv unter Druck. In der Konsequenz wurde die Rechtslage geändert. V-Leute dürfen heute nicht mehr finanziell abhängig sein von dem Geld, das sie für ihre Spitzeltätigkeit bekommen. Sie dürfen auch keine steuernde Funktion in der rechten Szene haben. Das war früher anders, räumt Verfassungsschutzpräsident Haldenwang ein.
Hier drängt sich tatsächlich der Verdacht auf, dass mit diesen Mitteln dann eben diese Szene auch finanziert worden ist. Das ist aus heutiger Sicht alles außerordentlich unprofessionell. Und das war so ein Thema, an das mussten wir mit als erstes ran, die Strukturen von V-Leuten und die Standards des Einsatzes neu zu regeln.
Allerdings gelten V-Leute bis heute als unverzichtbar, wenn es um Informationen über die rechtsextreme Szene geht. Die Zusammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden wurde auf eine neue Grundlage gestellt, gerade mit Blick auf den Informationsaustausch und die Anwerbung von V-Leuten. So wurde eine V-Leute-Datenbank eingerichtet, wie auch das gemeinsame Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum, in dem aktuelle Fälle im Kreis von Verfassungsschutz- und Polizeibehörden besprochen und Informationen ausgetauscht werden. Mit Blick auf den NSU sind bis heute zahlreiche Fragen offen. So zum Beispiel die grundsätzliche Frage, ob das NSU-Trio mehr Unterstützer hatte als bislang bekannt. Vor allem auch bei der Planung und Verübung der Morde und Anschläge.
Auch mir erscheint es zweifelhaft, dass diese drei Personen durch ganz Deutschland reisen konnten. Wer hat aber die Opfer ausgesucht? Wer hat das Trio unterstützt bei ihren Reisen? Wer hat da vielleicht logistisch unterstützt? Diese Fragen sind weiter unbeantwortet. Insofern, ich würde nicht ausschließen, dass es weitere Personen gab, die wir aber eben bis heute nicht kennen.
Meint auch der Verfassungsschutzchef. Weiterhin unklar und deshalb für die Hinterbliebenen besonders schmerzhaft ist auch, wie die Opfer ausgewählt wurden. Die Anwesenheit eines Mitarbeiters des hessischen Verfassungsschutzes in dem Internetcafé, in dem in Kassel Halit Yozgat ermordet wurde, wirft bis heute viele Fragen auf. Wie auch die Frage, was genau das Trio eigentlich jahrelang im Untergrund gemacht hat. Vor allem, zu wem es Verbindung hatte. Hier gibt es immer noch viele weiße Flecken.
Michael Götschenberg über die Lehren aus den Taten des NSU für den Verfassungsschutz. Auch Frank Jansen, Rechtsextremismus-Experte, Redakteur und Reporter beim Tagesspiegel, hat den NSU-Prozess Verhandlungstag für Verhandlungstag beobachtet. Hallo, Herr Jansen.
Ja, hallo.
Reichen denn die beschriebenen Veränderungen beim Verfassungsschutz aus?
Naja, ist natürlich die Frage, welchen Maßstab man anlegt. Also der Verfassungsschutz hat sich, genauso wie die Sicherheitsbehörden insgesamt, seit dem NSU-Schock, also in den 10 Jahren, schon verändert. Und man muss sagen, unter Mitarbeit des Verfassungsschutzes ist es natürlich auch gelungen, rechtsextreme Anschläge zu verhindern. Also beispielsweise den geplanten Angriff der Gruppierung Old School Society, die 2015 kurz davor war, in Sachsen eine Unterkunft von Geflüchteten anzugreifen und schon sich Material für Sprengsätze besorgt hatte. Oder beispielsweise die Aktivitäten der Gruppierung Revolution Chemnitz, die in Berlin Anschläge verüben wollten. Die sind alle glücklicherweise eben auch mit Hilfe von Informationen des Verfassungsschutzes aus dem Verkehr gezogen worden. Und man muss zum Zweiten auch sagen, der Verfassungsschutz hat sich gerade eben auch, und also vor allen Dingen das Bundesamt unter dem neuen Chef Thomas Haldenwang, hat sich viel stärker noch dem Rechtsextremismus zugewandt, und zwar nicht nur dem militanten, dem gewaltbereiten und gewaltorientierten Rechtsextremismus, sondern auch der sogenannten neuen Rechten. Das heißt also im Grunde genommen das gesamte Spektrum von der AfD bis hin zur identitären Bewegung, zum Institut für Staatspolitik. Wir wissen ja, es ist ja allgemein bekannt, dass also ein Teil der AfD, der sogenannte Flügel um Björn Höcke, vom Bundesamt für Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung eingestuft worden ist. Die Gesamtpartei ist davor, vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet zu werden, wenn das Verwaltungsgericht Köln da grünes Licht gibt. Also es ist eine Menge passiert. Es hängt natürlich auch an Personen. Thomas Haldenwang ist ein anderer als sein Vorgänger Hans-Georg Maaßen. Aber ich würde schon sagen, der Verfassungsschutz scheint heute doch besser aufgestellt zu sein, als das damals der Fall war.
Das ist ganz gut, dass es ein anderer ist als Georg Maaßen, wie er immer weiter auch deutlich wird. Also offensichtlich lässt das etwas hoffen, was Sie sagen, Herr Jansen. Die Augen der Ermittler sind stärker nach rechts gerichtet als früher. Die Frage, die ja aber sich auch noch stellt, ist es nur ein Thema der Wahrnehmung von Polizei, Ermittlern und Verfassungsschutz oder auch eine der öffentlichen Wahrnehmung von rechter Gewalt und Rassismus? Hat sich durch dieses NSU-Drama, durch die Morde und durch den Prozess was verändert in der öffentlichen Wahrnehmung rechter Gewalt?
Also ich denke schon. Das betrifft ja die gesamte Gesellschaft, nicht nur staatliche Behörden, sondern die gesamte Gesellschaft. Wir müssen ja leider zugeben, das betrifft ja alle und auch uns Medienleute, dass wir bei dieser Mordserie an türkisch- und griechischstämmigen Opfern, also an den Menschen, die vom NSU erschossen wurden, an den 9 Migranten, dass wir bei dieser Mordserie nicht öffentlich diskutiert haben, ob das einen rassistischen Hintergrund haben könnte.
Sondern von Dönermorden wurde gesprochen.
Genau, es wurde von Dönermorden gesprochen. Also ein Wort, was heute also wirklich äußerst unangenehm klingt und im Nachhinein
fällt schon schwer, das auszusprechen. Ja,
es ja, ist wirklich, ja, ja. Im Nachhinein eigentlich betrachtet das überhaupt nicht so hätte verwandt werden dürfen. Also wie gesagt, wir haben da im Grunde genommen alle versagt. Also von den staatlichen Behörden bis hin zur Antifa, die ja nun meint, sie kenne den Rechtsextremismus ganz besonders gut und dann eben auch, sagen wir mal, am schärfsten den Staat kritisiert. Aber selbst die haben das nicht thematisiert, diese Morde. Ja, also es war im Grunde eine kollektive Blindheit, die man sich schwer erklären kann, vor allen Dingen auch schwer erklären kann vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Also Deutschland ist ja nun im Stichwort Nationalsozialismus, ja, also das Land, das mit allerschwersten rechtsextremistischen Verbrechen in Verbindung gebracht worden ist. Und dann passiert so eine Mordserie und keiner kommt auf die Idee zu fragen, na, hat das nicht einen rassistischen Hintergrund, wenn da reihenweise Migranten immer mit derselben Waffe erschossen werden? Also das, wie gesagt, Sie merken einfach, ich bin da selber heute noch fassungslos und ich muss auch sagen, auch ich selber habe diesen Fehler gemacht, diese Frage nicht zu stellen.
Es gab leise Fragen in diese Richtung, die aber schnell abgetan wurden. Ja. Aber dann klingt so, als müsste man eben doch auch sagen, auch heute müssen wir noch aus dem NSU-Geschehen lernen. Und es ist weiterhin eine Aufgabe für die Zivilgesellschaft, dann eben auch in Kooperation mit Polizei und Verfassungsschutz und Ermittlern dem Rechtsextremismus was entgegenzusetzen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist vollkommen richtig. Ich denke auch, dass Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaft aufeinander zugehen müssen. Ich glaube auch, dass sie sich inzwischen auch ein bisschen näher gekommen sind. Aber es gibt natürlich, sagen wir mal, durchaus große Bedenken, gerade in Teilen der Zivilgesellschaft, wo es dann heißt, naja, der Verfassungsschutz war ja doch irgendwie Mitschuld an den NSU-Morden und die vielen V-Leute und wer weiß, was da passiert ist. Und möglicherweise haben die V-Leute die NSU-Figuren, also Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gedeckt, die vielleicht sogar unterschwellig unterstützt, was ehrlich gesagt auch zumindest punktuell beispielsweise in Thüringen gar nicht ausgeschlossen werden kann. Aber nichtsdestotrotz halte ich es durchaus für absolut notwendig, ja, dass Zivilgesellschaft und Sicherheitsbehörden gerade bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus stärker aufeinander zugehen, sich mehr austauschen. Das wird ja jetzt keine operative Kooperation sein, aber man muss da mehr miteinander sprechen. Denn, ich meine, machen wir uns nichts vor. Ohne die Sicherheitsbehörden wird die rechtsextreme Gefahr garantiert nicht einzudämmen sein. Die Zivilgesellschaft alleine oder etwa gar nur die Antifa schafft das nicht. Und zumal die Antifa auch teilweise mit äußerst zweifelhaften Methoden agiert.
Ist es denn auch eine Aufgabe der kommenden Bundesregierung, in dieser Richtung aktiv zu werden?
Noch aktiver? Ja, auf jeden Fall.
Wie? Ja, auf jeden zum Fall. Beispiel? Also,
na, ich denke, die Bundesregierung muss unbedingt dieses Demokratiefördergesetz, was ja schon lange im Gespräch ist, muss sie jetzt nun endlich auf den Weg bringen. Es ist längst an der Zeit, dass die vielen Initiativen, die sich der Beobachtung und der Bekämpfung des Rechtsextremismus widmen, dass die nun endlich eine stabile rechtliche und materielle Grundlage bekommen. Dass sie nicht Jahr für Jahr neue irgendwelche Fördergelder beantragen müssen, sondern dass sie stabil mit einem langfristigen Horizont arbeiten können. Und ich hoffe sehr, dass die Ampelregierung, die sich ja nun abzeichnet, dass die dieses Demokratiefördergesetz als eine der ersten Maßnahmen anpacken wird.
Da ist ein politischer Auftrag, da ist eine Aufgabe für den Verfassungsschutz und für die Zivilgesellschaft, sagt Frank Jansen, Redakteur des Tagesspiegels. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. 10 Jahre ist es her, dass die rechte Terrorgruppe aufgeflogen ist, die sich selbst NSU nannte. Der Prozess ist vorbei, die Geschichte des NSU und der Folgen noch lange nicht. Das ist deutlich geworden in der letzten Stunde. Es bleibt eine Aufgabe, mit rechter Gewalt, mit rechtem Gedankengut, mit rechter Agitation umzugehen. Für die neue Regierung, für die Ermittlungsbehörden und für uns alle. Nachhören können Sie unsere Sendungen unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, wie immer, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.